Wir haben in der Textlesung aus Johannes 20 gehört, dass an dem Abend, es war der Osterabend, auch die Freunde von Jesus Angst hatten. So fängt der Text an. Sie hatten Angst. Und in der Einleitung ist schon gesagt worden, Angst, das kennen wir auch. Mir kommt es fast vor, wir leben ein bisschen in einer Zeit von Angst. Ich bin jetzt persönlich nicht so ein ängstlicher Mensch, aber das, was so um einen herum passiert, in den letzten Jahren passiert, jetzt passiert, neben dann auch noch persönliche Sachen, das kommt ja noch dazu, hat es mir manchmal schon auch ein bisschen Angst gemacht. Oder es macht mir Angst. Vieles ist so unsicher geworden, so Zukunftsangst vielleicht ein bisschen, die ich gar noch nicht so kennt habe. Es ist einfach immer so gelaufen die letzten Jahre. Wenn ich an den Ostertext in der Bibel lese, dann ist auch in den anderen Evangelien das ein Thema, Angst. Ich erinnere nur an Markus, Evangelium Kapitel 16. Dort ist berichtet, wie die Frauen ans Grab gehen, das leere Grab finden. Und dann heisst es, Kapitel 16, Vers 8, zitternd vor Angst und Bestürzung flohen die Frauen aus dem Grab. Sie redeten mit niemandem darüber, so sehr fürchteten sie sich. Also ein ganzer Satz voll von Angst und Zittern und Fürchten, Bestürzung an Ostern. Die ersten Begegnungen von Jesus nach dem Ostermorgen sind immer Situationen, in denen Menschen in Angst sind und in denen Jesus übernatürlich begegnet und dadurch die Situation verändert. Es gibt etwa 11 verschiedene Erscheinungen von Jesus nach Ostern, die berichtet werden vor seiner Himmelfahrt. Und immer so dasselbe Schema. Übernatürlich kommt Jesus in eine Situation von Angst, Sorgen und die Situation verändert sich und, das fällt auf, die Menschen werden verändert und setzen sich in Bewegung. Darum das Thema Begegnung mit dem Friedensbringer heute Morgen oder Begegnungen mit Jesus. Und beim Begegnung hat es ein H drin, obwohl man das ohne H schreibt, weil das sind eigentlich meine zwei Punkte. Es geht um eine Begegnung. Wir brauchen Begegnung mit Jesus in schwierigen Situationen. Und dann gehen wir auch anders weg. Wir werden sogar ausgesandt, wie es in unserem Text heute heißt. Und wie gesagt, das beobachtet man eigentlich in allen Begegnungen von Jesus, dass es einerseits die Situation innerlich verändert, aber dass es uns auch dann in Bewegung setzt, also ein Gehen. Das müssen wir etwas näher anschauen. Johannes 20 ist ja der Text, Vers 19 bis 23. Und diese beiden Teile sind auch in diesem Text gut sichtbar. Als Jesus seinen Freunden begegnet, werden sie beschenkt. Hier mit Frieden. Etwas verändert sich. Und gleich im nächsten Satz geht Jesus über zum Gehen. Er bewegt sie, er rüstet aus. Und das gilt nicht nur für damals, sondern ich glaube auch für heute. Diese zweifache Auswirkung der Begegnungen mit Jesus brauchen wir. Zuerst eine Begegnung, die uns verändert oder unsere Ängste verändert. Und wenn man in diesem Text schaut, wird Angst zur Freude. So in drei Schritten, Vers 19 bis Vers 21a. Und diese drei Schritte sehen so aus. Zuerst heißt es, wie gesagt, die Jünger hatten solche Angst. Das Grab ist zwar leer, Maria ist vorbeigekommen, also es ist ja Abend jetzt schon, hat berichtet von Begegnung mit Jesus, auch Petrus, zwei Männer aus dem Dorf Emmaus sind auch schon unterwegs gewesen. Aber all diese Dinge, das finde ich das Erstaunliche, führen noch nicht dazu, dass sie jetzt auf die Straße gehen und die Angst weg ist, sondern sie schließen sich ein. Obwohl einige Begegnungen schon hatten, fehlt der ganzen Gruppe noch die Begegnung mit Jesus oder den meisten fehlt die Begegnung mit Jesus und darum sind sie verunsichert. Sie zweifeln, sie sind verwirrt. Es heißt ja im Text, sie hatten Angst vor den Juden. Das war natürlich darum Angst, weil Jesus wurde ja angeklagt vor Pilatus und das ganze Volk hat geschrien, kreuzigt ihn. Und wer immer sich zu Jesus zählt, muss jetzt auch mit dem Tod rechnen. Also sie hatten wirklich Todesangst, denke ich, weil sie fürchteten dasselbe Schicksal zu erleiden wie Jesus. Das Interessante finde ich in diesem Text ist wirklich, es reichte noch nicht die Botschaft, das Grab ist leer. Oder es reichte auch nicht, dass andere erzählen, ich habe ihn gesehen. Sondern sie brauchten alle eine übernatürliche persönliche Begegnung mit Jesus. Also wir können noch sehr viel wissen, ich weiß ja nicht, ich kenne euch nicht, über den Glauben, über die Bibel. Ihr könnt auch meinen Worten zuhören, aber das alles ist noch nicht das, was ich heute Morgen mir wünsche. Es braucht eine übernatürliche Begegnung mit Jesus Christus. Und er ist ja heute Morgen auch hier. Und ich wünsche mir, dass du in deiner Lebenssituation solche Begegnungen hast. Nicht nur heute Morgen, sondern jeden Tag neu. Denn ich glaube, gerade angesichts von Angst und Sorge und all das, was uns beschäftigt, brauchen wir das ganz unbedingt, weil dann passiert dasselbe wie hier. Jesus heißt hier, kommt plötzlich in die Mitte. Mit einem Mal kam Jesus in ihre Mitte. Und wir wissen ja, er ist ja vom Tod auferstanden. Er ist nicht mehr ein Mensch wie wir mit demselben materiellen Körper. Trotzdem ist er körperlich da. Die Gesetze der Materie sind irgendwie aufgehoben. Er kann durch geschlossene Türen gehen. Aber er ist doch auch in einer anderen Weise da. Wir sehen ihn jetzt nicht. Für die Jünger war es auch eine spezielle Situation. Es war nicht derselbe Jesus wie vorher, einfach ein Mensch. Gleichzeitig ist er aber wirklich leibhaftig da. Es heißt ja hier im Text noch, er zeigt ihnen seine Wundmale. Es ist also wichtig, es ist nicht nur eine Idee, die sie da jetzt haben, oder eine Halluzination, oder vielleicht ein Geist, der da kommt, sondern Jesus kommt und begegnet den Menschen. Das ist das Erste, die Angst, und Jesus kommt. Und was bringt er mit? Friede sei mit euch, ist sein Gruß. Friede sei mit euch. Wahrscheinlich wissen die meisten, dass im Hebräischen oder in Israel man sich begrüßt mit Shalom Alechem. Und das heißt genau Friede mit euch. Das ist der typische Gruß. Auch heute kann man noch so grüßen in Israel. Und damals war es wirklich ein Gruß, wie wir auf der Straße Leute begrüßen. Also ganz, ich sag mal ein bisschen eine Floskel vielleicht, oder? Aber wenn Jesus jetzt das hier sagt, dann ist es viel mehr als eine Floskel. Es ist besonders gefühlt. Er wiederholt es ja sogar, es heißt dann im Text nochmals, sagt Jesus, Friede sei mit euch. Das ist es, was er bringt. Aber es ist nicht nur ein Wort, sondern was Jesus mit diesem Friede sei mit euch meint, das ist für mich so wie ein Paket, das ganz groß gefüllt ist. So eine Kurzformel für etwas ganz Großes. Nämlich, er bringt Heil. Im Vollsinn des Wortes Frieden. Nicht einfach nur Abwesenheit, zum Beispiel von Waffen, sondern so wie im Alten Testament das vollumfassende Heil, das Gott seinem Volk und den Menschen versprochen hat. Es wird alles wieder gut. Menschen können versöhnt werden mit Gott. Es gibt Vergebung. All das ist eingepackt hier. Jesus hat übrigens in seinem Zeit kurz vor seinem Sterben mehrmals darauf hingewiesen, dass er diesen Frieden bringt, gerade im Johannesevangelium. Es heißt im Kapitel 14, das sind ja so die Abschiedsreden von Jesus, da sagt Jesus Vers 27, was ich euch zurücklasse, das ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Also er hat es angekündigt, Friede sei mit euch. Auch andere Stellen, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt, sagt er einmal. Also das Paket, was Jesus bringen will, ist kurz zusammengefasst, Friede sei mit euch. Aber damit meint er natürlich, nun, jetzt habe ich mein Leben für euch hingegeben. Mein Tod und meine Auferstehung ist für dich, für mich geschehen und bringt dir Heil und Versöhnung und letztlich eben Frieden mit Gott. Es ist also mehr als Frieden mit den Umständen, mit den Mitmenschen, sondern es geht viel tiefer, was Jesus hier bringt, in seiner eigenen Person. Friede mit Gott. Auch wenn man ins Alte Testament schaut, ganz bekannte Stelle ist ja Jesaja, Kapitel 53, wo beschrieben wird, der Knecht Gottes, der sich aufopfert und wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird, so eine Prophezeiung hin auf Jesus. Und da heißt es in der Luther-Übersetzung zumindest, Kapitel 53, Vers 5 im Jesaja-Buch, die Strafe liegt auf ihm, eben diesem unschuldigen Gottesknecht, dem Lamm, damit wir Frieden hätten. Auch da wird es sozusagen zusammengefasst in einem Wort: Frieden. Das, was Jesus tut, bringt Frieden. Und diese Osterfreude, die Jesus bringen will, ist also im Kern und im Zentrum verbunden mit seinem Sterben und seiner Auferstehung für die Menschheit, für die Schöpfung, für die ganze Welt. Und das sagt Jesus in diesem kurzen Gruß: Das bringe ich jetzt euch. Und man muss ja noch überlegen, die Jünger sind ja auch in einer speziellen Situation an diesem Tag, weil sie alle haben vielleicht vor allem auch Angst gehabt, was wird Jesus sagen, jetzt wo er da ist, weil einige Tage vorher haben sie alle ihn verlassen, ihn verraten. Der Petrus ist ja der sicher am bekanntesten ist. Also sie hatten Angst davor, verurteilt zu werden. Sie haben Angst vor einer Abrechnung, vielleicht Vorwurf. Aber wie schön, Jesus sagt nichts von dem. Er sagt: Friede sei mit euch. Ich bringe unverdient Gnade, Vergebung, deine Schuld kann vergeben werden. All das liegt hier in diesem kleinen Friede sei mit euch. Beschenkt in dieser Begegnung werden auch wir mit diesem Frieden, da wo Jesus in unsere Mitte treten kann. Und es wird ja dann ausdrücklich gesagt, sie wurden froh. Also in meiner Übersetzung heißt es, als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Oder in der gelesenen Übersetzung ist von Freude die Rede. Hey, das ist ja das Gegenteil von Angst, oder? Also es verwandelt sich auch gefühlsmäßig die Angst in Freude. Und das darf passieren, wenn Jesus auch uns begegnet. Das gilt auch heute. Unsere Ängste sind vielleicht andere wie bei diesen Jüngern. Wir haben schon in der Einleitung ein bisschen gehört, ich weiß ja nicht, was deine Angst ist. Ist es die Weltsituation? Also lange war es ja eine Krankheit und Virus geht es jetzt noch weiter? Und dann kommt der Krieg. Viele Dinge um uns herum machen uns Angst. Aber es können auch ganz persönliche Dinge sein. Sorge im Beruf oder Schule. Eben bei den Kindern. Bei uns ist auch nächste Woche so ein Schulstart-Gottesdienst. Und jetzt war ich im Lager mit der Jungschar einen Tag dabei. Und dann waren verschiedene Kinder in meiner Gruppe. Und ich habe meistens auch gefragt, ja, wo gehst du zur Schule? Oder freust du dich schon wieder auf die Schule? Dann kommt man auf verschiedene Antworten. Einige, kein Problem, freuen sich. Und bei anderen merkt man schon, das sind ein bisschen Sorgen oder sogar Ängste. Ich kenne das auch von unseren eigenen Kindern. Unsere Tochter, sie ist die Jüngste, die hatte so in der Oberstufe wirklich krasse Ängste. Also nicht mehr in die Schule gehen, nicht mehr mit dem Bus oder Zug irgendwo hinfahren. Ich gehe nicht mehr im Mikro einkaufen, weil an der Kasse könnte die Frau ja dann sagen, das Geld ist zu wenig. Also extreme Ängste. Und das ist etwas ganz Schlimmes, wenn man Ängste hat, weil da kann man fast nichts machen. Also wer das vielleicht ein bisschen kennt, der weiß, wovon ich rede. Und auch die Fachleute, die uns dann beraten, am Anfang habe ich gedacht, ich muss etwas streng sein zu unserer Tochter, oder? Jetzt wird aufgestanden und in die Schule gegangen und man muss einfach etwas Druck machen. Aber Ängste, das ist ganz schlimm. Das blockiert dich. Du bist eben wie hier eingesperrt. Und es kann einem auch so ergehen, eben angesichts der Welt oder vor allem, wenn es dann auch persönliche Ängste sind, das zerdrückt einem, es lähmt einen wirklich, solche Ängste. Und da hinein, glaube ich, will Jesus kommen. Wenn man älter wird, kommen vielleicht Ängste vom Altwerden. Ich würde auch sagen, als Christen kann man Angst haben vor dem Tod. Wie wird das sein? Ich habe als Pastor natürlich, weil ich mit den Senioren zu tun habe, immer wieder mit sterbenden Menschen zu tun. Und da mache ich mir auch meine Gedanken. Wie wird das bei mir sein? Ist es schmerzhaft? Ich würde am liebsten einfach einschlafen, aber dann manchmal ist man jahrelang noch irgendwo. Boah, das macht auch Angst. Oder es gibt Ängste im Zusammenhang natürlich mit Beziehungen. Also Sorgen und Ängste um nahestehende Menschen, vor allem auch in der Familie, oder ob es jetzt Kinder sein oder Partner. Und all das bedrückt einen unheimlich, nimmt viel Raum ein. Und ich glaube, hier hinein möchte Jesus dir heute Morgen auch sagen, Friede sei mit dir. Die Ängste sind nicht einfach weg oder die Situation ist ja nicht einfach verändert. Aber es kommt übernatürlich etwas in mein Leben, was mir Halt gibt, Zukunft gibt, Hoffnung gibt, neue Kraft. Und ich wünsche mir das so sehr heute Morgen, dass ihr nicht nur meine Worte hört, sondern auch offen seid, dass Jesus euch begegnen kann. Ich schlage darum vor, dass wir mal schnell einen Moment gerade still sind und überlegt mal, wo sind deine Ängste, und Jesus ist hier und sagt dir, Friede sei mit dir. Auch dir gilt das heute Morgen. Es scheint so, dass dieser besondere Moment, dieser Friedensgruß von Jesus an diesem Ostertag bei den Jüngern, bei diesen ersten Christen, tiefere Spuren hinterlassen hat, als wir so im Text lesen. Es gibt zwei Hinweise dazu, die von den Auslegern auch erwähnt werden. Das erste ist, bei den Christen wurde der Friedensgruß zu einem Teil vom Briefanfang. Also bei uns gibt es ja auch so, wie man einen Brief schreiben muss, oder? Also ich habe in der Schule noch gelernt und heute ist es ganz anders. Meine Tochter hat KV gemacht und dann habe ich gemerkt, man muss heute andere wo ist die eigene Adresse, die andere Adresse, die Anschrift heute ohne Komma, warum, weiß ich nicht. Am Schluss schreibt man nicht mit freundlichen Grüßen, sondern nur noch freundliche Grüße, warum, weiß ich auch nicht, aber... Ihr versteht, was ich meine, oder? Es gibt in jeder Kultur für solche schriftliche Dinge einfach irgendwelche Konventionen, sagt man denen. Die ändern sich auch wieder, und das gab es auch damals für Briefe. Und in der griechischen Welt und in der jüdischen Welt gab es gewisse Formen, wie man einen Brief beginnt. Das fällt uns ja auf bei den Briefen zum Beispiel von Paulus. Man beginnt mit sich selber. Ich, Paulus, schreibe euch. Das macht man bei uns nicht, oder? Also das wäre etwas frech. Aber das ist einfach üblich. Aber mein Punkt ist, bei allen 13 Briefen von Paulus, es gibt ja 13 von ihm, heißt es am Anfang, Gnade sei mit euch. Das war üblich. Das ist auch im Griechentum, also heidnisch. Gnade sei mit euch, einfach so Floskel. Und Friede von Gott. Und viele nehmen an, dass hier das verknüpft wurde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, so in der Formel beim Start vom Brief, dass das wahrscheinlich zurückgeht auf dieses, Jesus sagt, Friede sei mit euch. Das hat so tief sie sozusagen bewegt, dass sie eine eigene Briefformel sozusagen haben. Weil es ist so, die christlichen Briefe haben nur diese Form mit und Friede sei mit euch. Wie schön ist das? Und das Zweite, was wahrscheinlich nachhaltig war, das ist uns natürlich eher bekannt, der Auferstehungstag, dieser Tag, wo Jesus eben begegnet und dann sagt, Friede sei mit euch, der wurde ja zum, wir sagen, Sonntag. Also im Judentum, wo sie zu Hause sind, ist ja der Samstag. Auch heute, wenn du nach Israel gehst, ist am Samstag, am Sabbat, ist alles zu. Läuft nichts mehr im Land Israel. Aber wie kommen die dazu, jetzt Sonntag zu feiern? Und das hat sicher mit dem zu tun. In Israel selber ging es noch eine Zeit, aber im Ausland, wo die ersten Christen wohnten, haben sie ziemlich rasch den Sonntag als Feiertag gefeiert. Nicht, dass sie den ganzen Tag frei hatten, der Staat hat da noch nicht mitgemacht, aber sie haben sich am Sonntagmorgen getroffen zum Gottesdienst, vor der Arbeit, die Christen. Nicht am Samstag, also im Judentum wäre ja Samstag naheliegend gewesen. Nein, am Sonntag. Also es war kulturell ja eine große Hürde, oder? Plötzlich beginnen da Leute an einem anderen Tag zu feiern. Aber das kann nur erklärt werden, weil das so einen starken Eindruck hinterließ, oder? Dass Jesus auferstanden ist und seinen Frieden ihnen zusprach. Ich finde das sehr schön, diese Beobachtung. Jetzt ist es aber spannend, dass mein zweiter Punkt, Gehen, nicht nur Begegnung, sondern Gehen. Jesus fährt ja eigentlich sehr speziell weiter. Nachdem er das zweite Mal gesagt hat, Friede sei mit euch, fährt er weiter und sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Ich bin nicht ganz sicher, ob das alles wörtlich Stenografie ist oder ob es ein bisschen eine Zusammenfassung ist. Weil stellt euch vor, also die sind voll Angst und es ist alles ganz schwierig. Jesus kommt herein, er sagt, Friede sei mit euch. Ich würde sagen, zuerst war mal, sie wurden froh, man muss etwas feiern und erzähl doch mal, und, oder? Aber im Text steht, einfach ab diesem Zuspruch als nächstes sendet Jesus sie. Darum mein Gedanke, eine Begegnung mit Jesus stößt immer auch etwas an, hat etwas in Bewegung gesetzt. Und er sagt hier, sehr steil würde ich sagen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Die Begegnung setzt in Bewegung. Er beauftragt seine Jünger. Und wir werden gleich sehen, auch hier, er gibt einen Auftrag, er rüstet aus und er bevollmächtigt. So, das ist so der Dreischritt. Eben hier in diesem Teil, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Das Wort gesandt ist dasselbe, das im Wort Apostel vorkommt. Also der Gesandte vertritt den, der ihn gesandt hat, und an seiner Stelle handelt er, spricht er. Jesus hat einmal gesagt, das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 16, wer euch hört, der hört mich. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, das gilt nur für den Petrus, der heutige Papst, oder nur für die Jünger. Aber ich glaube, das meint er für uns alle. Und das ist eigentlich ungeheuerlich, oder? Er sendet uns jetzt, so wie Jesus gesandt wurde. Wir kennen ja auch dann, im Matthäus-Evangelium gibt es am Ende diesen Missionsauftrag, geht hin in die ganze Welt, verkündet das Evangelium, das ist uns noch mehr bekannt. Aber dass wir sozusagen wie Jesus gesandt sind, das ist ja noch eine Stufe höher, wenn ich so darüber nachdenke. Was meint Jesus damit? Er erklärt es hier ja nicht. Nur der Vergleichspunkt. Gott, der Vater, hat seinen Sohn Jesus gesandt in die Welt mit einer Mission. Und wir können mal schauen, was Jesus alles macht. Und jetzt sagt er, so wie ich gesandt wurde, so sende ich auch euch. Mein erster Gedanke wäre, dann sollte ich also alles das auch machen, was Jesus macht. Natürlich, ich kann nicht sterben für die Welt, aber der hat ja viel gepredigt, gesprochen, Leute gerufen ins Reich Gottes, und dann hat er noch viele Wunder getan und Leute geheilt und so. Und das ist ja auch bei den Auslegern dann die Frage gewesen und übrigens auch in der Geschichte bis heute. Wenn Jesus diesen Auftrag gibt, sollen wir alles tun, was Jesus getan hat, auch Kranke heilen, Bedürftigen helfen, sich für Arme einsetzen. Andere sagen, ja, aber im Kontext, nämlich nachher Vers 23, steht ja von der Sündenvergebung. Das heißt doch, wir sollen eher predigen, evangelisieren, zum Glauben rufen, Gemeinde bauen und Kirche und nicht Spitäler. Ich sage es gerade mal so. Also aus diesem Text, aus dieser Anweisung kommt eine wichtige Diskussion. Was ist jetzt unser Auftrag? Ich kann es vielleicht noch mal so kurz zusammenfassen. Ist es die Tat? Sollen wir vor allem so handeln oder sollen wir so reden, das Wort? Oder Mission oder Diakonie? Kirche oder, ich habe schon gesagt, Spital? Seelen retten oder Hunger stillen? Oder bei uns in der FEG in Wetzikon sind wir gerade so an einem Projekt. Unsere Gebäude sind 30 und 40 Jahre alt und wir müssen sie irgendwie mindestens renovieren. Aber wir sollten sie auch wieder, ich sage jetzt mal, zweckmäßig machen, weil da waren Pläne für einen großen Saal und das ist alles nicht so gekommen. Und jetzt ist die Frage, sollen wir noch Wohnungen bauen? Einige sagen, also, das kann man nicht als Kirche, oder? Gibt es bei euch auch so Diskussionen? Also ich denke, wenn man so drüber nachdenkt, ja, wo sollen wir das Geld einsetzen, wo Personal einsetzen? Ist Wort und Tat ein Entweder-Oder? Oder ist es ein Und? Eigentlich, wenn man bei Jesus schaut, kommt man ja nicht darum herum, dass es nicht ein Entweder-oder völlig sein kann. Ich glaube aber auch, dass ein einfaches Und auch schwierig ist. Weil wenn wir Und sagen, dann ist alles gleichwertig. Also das ist mein Vorschlag für diese Frage zu beantworten. Ihr könnt selber darüber noch nachdenken. Es ist nicht entweder oder und es ist nicht einfach ein Und, wo alles gleichwertig ist, sondern wenn ich Jesus beobachte, gibt es eine gewisse Prioritätliste. Es gibt ein Und, aber etwas ist noch zu oberst oder das Wichtigere. Ich sage es mal so, das Reich Gottes, die Nachhaltigkeit, nämlich im Blick auf die Ewigkeit, ist noch ein bisschen höher zu werten. Ohne dass ich jetzt sagen will, das Wort ist wichtiger oder die Tat, aber dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen und durch das was Jesus getan hat, verstehen, dass sie in Beziehung zu Gott weit über dieses Leben hinaus Leben haben, das muss zu oberst oder zuvorderst stehen. Bei allen materiellen Nöten, Gestalten der Welt, da bin ich ganz dafür, das gehört zusammen. Ganzheitlich sollen wir Christen sein und auch Kirche sein. Die Schöpfung bewahren, das gehört alles dazu. Aber es gibt wie eine kleine Reihenfolge, das wäre so mein Vorschlag. Weil sonst wird es schwierig, oder? Dann ist man immer so auf der Waage. Ja, wenn ich Jesus anschaue, er hat immer den Menschen ganzheitlich geholfen. Aber er hat zuvorderst oder zutiefst gesehen, die Menschen brauchen mehr als materielle Hilfe. Sie brauchen eben Frieden mit Gott. Ich weiß, das heißt für uns persönlich, auch für euch sicher als Kirche, Weisheit, gute Entscheidungen fällen. Eben, es ist auch, wenn man darüber diskutiert, wie setzen wir was ein, nicht einfach nur ein Entweder-Oder, sondern ein gemeinsames Ringen, wie wir Prioritäten setzen. Also in Wetzikon sind wir jetzt dran am Abklären, ob das überhaupt geht, finanzierbar ist. Wir würden gerne etwas machen, wo Menschen auch leben können und so. Und wenn es dann halt nicht geht, sage ich immer, dann bleiben wir trotzdem Kirche. Dann verkaufen wir einen Teil der Gebäude, weil es ist viel zu groß. Oder so, oder? Also Kirche bleibt. Dass wir auch noch wohnen und arbeiten, wir haben ein schönes Café. Das ist super, weil wir so großes Gelände haben. Aber wenn es halt nicht geht, wäre nicht so schlimm. So. Aber wenn es geht, haben wir einen Auftrag in die Gesellschaft, in die Welt. Der Auftrag, das ist das Erste. Und das Zweite daraus, er rüstet auch die Menschen aus. Also er sagt nicht nur, geht hin, ich sende euch und jetzt schaut, sondern er rüstet uns aus. Hier heißt es etwas geheimnisvoll, dass Jesus seine Freunde anhauchte, Vers 22, und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir erkennen, das, was Jesus für uns getan hat, seinen Frieden, den er bringt, der ist verknüpft mit ihm als Person und durch den Heiligen Geist rüstet er uns aus, ist uns nahe. Ich weiß hier diese Stelle, er hauchte sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Was ist das? Was macht er da? Fragen sich auch die Ausleger. Einige sagen, ja, das ist eher ein symbolischer Akt, der zeigt, ihr habt jetzt neues Leben empfangen durch mich. Weil der Geist und Hauch und Wind, das ist ja alles dasselbe Wort. Im Alten Testament gibt es auch Stellen, wo von diesem Geist die Rede ist, der eigentlich ein Lebenshauch ist. Also es ist noch nicht Pfingsten, meinen die einen. Und es ist ja auch noch nicht Pfingsten. Ich glaube, näherliegend ist, dass Jesus schon wie vorausschauend auf Pfingsten etwas, einen Hinweis gibt. Ich werde meinen Geist senden, weil das kommt ja dann erst einige Zeit später. Aber er verspricht jetzt schon, ich rüste euch aus. Ich gebe nicht nur einen Auftrag, sondern ich rüste euch aus. Wie ein Versprechen. Er hat ja gerade in den Abschiedsreden, eben Johannes 14 bis 17, ausführlich darüber gesprochen. Ich lasse euch nicht allein. Ich gebe euch zwar einen Auftrag, aber ich sende meinen Geist. Und darum bin ich überzeugt, für heute, die wir heute leben, heißt das, Gott rüstet uns seit Pfingsten aus. Mit seinem Geist. Wer an Jesus Christus glaubt, darf aus den Helfer, die Kraft, den Tröster ganz bei sich haben. Ja, er nimmt Wohnung in uns. Das sind ja so Begriffe, die im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist genannt werden. Er ist ein Beistand, damit wir eben gute Entscheidungen treffen können. Er gibt aber eben auch Kraft und Motivation in den Ängsten, damit wir dranbleiben, wenn es schwierig wird. Er kann uns trösten. Er kommt uns nahe und wohnt in uns. Das sind so vielleicht einige Stichworte, das ist natürlich ein Thema für sich. Aber wie schön ist es, Jesus in der Begegnung, er rüstet uns aus, wenn er den Auftrag gibt und er bevollmächtigt uns, und das ist das Letzte, das hier steht, und nochmals überraschend für mich, es heißt nämlich, und wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Wow, noch steiler finde ich. Die Vollmacht, die Jesus uns geben will, hat mit dem zu tun, was zutiefst eben das Heil ausmacht, dass wir wieder versöhnt mit Gott leben können, dass die Schuld und die Sünde vergeben wird. Ich glaube, das wird hier schon deutlich, wegen Prioritäten. Aber dass er uns so eine große Vollmacht gibt, also wenn man das hier wörtlich liest, dann würde es bedeuten, ich kann entscheiden, ob jemandem die Sünde vergeben wird oder nicht, oder so, wenn ich etwas salopp sage. Jetzt sagt ja die Bibel ausdrücklich, nur Gott kann Sünden vergeben. Das ist eigentlich so klar, dass als Jesus aufgetreten ist und gesagt hat, dir sind deine Sünden vergeben, erinnert euch bei dem Kranken, der durch das Dach kommt, da sagen die Pharisäer und Schriftgelehrten und so zu Recht, ja, das geht nicht. Es kann niemand Sünden vergeben, nur Gott. Und du, das ist natürlich dann ihre Überlegung, du bist nicht Gott. Aber Jesus, muss man sagen, doch, er ist Gott. Er hat das Recht. Also es war bei Jesus ja schon eine Diskussion. Darf er so etwas sagen? Bei ihm würden wir sagen, ja, er ist Gott und Mensch und darum kann er Sünden vergeben. Aber jetzt sagt Jesus hier, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wir sind nicht wie Jesus, wir sind nicht Gott. Sondern was sicher hier gemeint ist, ist, wir haben eine hohe Verantwortung und wir sind sogar mitbeteiligt, dass Menschen ihre Schuld vergeben werden kann. Das glaube ich schon. Aber wir sind nicht die Zentralstelle, die entscheiden kann. Gott kann auch ohne uns. Ich sage es mal so. Aber umgekehrt positiv, er will aber mit uns auch. Also so würde ich es lesen. Das heißt, nochmals, meine Aufgabe und wenn möglich ist es, Menschen zu diesem Punkt zu führen, dass sie erkennen, sie brauchen Vergebung und da ist einer, der ihnen vergeben kann. Also es hat für mich wieder mit diesem Auftrag auch zu tun, der im Kern zuletzt doch auch auf dieses Thema kommen muss. Bei allem schönen Helfen und Machen brauchen die Menschen zutiefst wieder eine Beziehung zu Gott. Und das hat als Barriere eben die Schuld, die Sünde. Und die darf ich helfen zu erkennen. Und was ich auch schön finde und erst so in meinen, obwohl ich Pastor bin, erst als ich etwas älter geworden bin, gemerkt habe, ich darf schon auch, wenn ich mit einem Menschen gesprochen habe, wir haben gemeinsam gebetet, ich merke, da ist echte Umkehr da, dann darf ich ihm auch sagen, im Namen von Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Als Zuspruch, oder? Nicht, weil ich es mache, sondern weil ich jetzt mit dabei war und ich spreche dir das zu. Ich glaube, das dürfen wir. Ja? Und so würde ich jetzt diesen Text auch verstehen. Wir dürfen mithelfen, dass Menschen gewiss werden, die Schuld ist vergeben. Natürlich heißt das im Gespräch mit Worten eben auch reden über den Glauben, das bekannt machen. Und wenn ich jemandem helfen darf, dass er erkennt, meine Schuld ist vergeben, darf ich es auch zusprechen. Ich finde trotzdem noch, also ich denke immer noch ein bisschen über diesen Vers nach, seit ich die Predigt vorbereitet hatte, bei uns war das gerade nach Ostern und es hat mich seither beschäftigt, weil es wirklich eine hohe Verantwortung ist, aber es ist sicher nicht so gegeben, damit es uns ängstet, sozusagen. Also jetzt kommt alles auf mich an, so ist nicht gemeint. Aber es ist, wow, und um das geht es auch in meinem Leben, dass ich Menschen da helfen darf. Eine hohe Ehre, würde ich sagen. Eine große Aufgabe. Darum zum Schluss, wenn Jesus uns sendet und uns ausrüstet und jetzt sogar noch diese Vollmacht gibt, kann man schon sagen, boah, das schaffe ich nicht. Habe ich das immer richtig gemacht? Ich bin nicht so einer, der ständig über den Glauben mit den Menschen redet. Sollte ich das vielleicht mehr machen? Es kommt schnell meine eigene Schuld. Und darum mein Schlusspunkt ist, ich selber soll aus der Vergebung leben. Aus der Vergebung muss auch ich jeden Tag leben als Christ. Diese Zeichnung, die ihr hier seht, man sieht es vielleicht ein bisschen, das ist unser Saal in Wetzikon, von der Bühne aus gesehen. Und mein Kollege, der neben mir arbeitet, der ist ein bisschen ein Künstler, er hat fürs Abendmahl bei uns in der FEG Wetzikon dieses Bild gezeichnet. Vorne auf der Bühne ist ein Tisch, in der Mitte sitzt Jesus. Ich würde sagen, links und rechts sind noch Jünger. Und der rechts mit dem Käppi, das ist, glaube ich, der Marcel selber. Und hinten seht ihr, das sind so die Tische, wo man eben zur Station zum Abendmahl kommen kann. Aber wir zeigen das immer so beim Abendmahlsonntag, weil der Gedanke ist ja, das Abendmahl ist ja ein Ort, wo wir eben aus Vergebung leben können oder erinnert werden. Auch uns wieder der Zuspruch gilt, unsere Schuld ist vergeben. Hier kommt unsere Kraft her. Und ich finde das Bindel eben so schön, wir sind sozusagen mit Jesus am Tisch, oder? Er ist unsichtbar da. Und es gibt aber auch wenn man nicht Abendmahl feiert, jederzeit diese Möglichkeit, mit Jesus am Tisch zu sein. Und er hat es ja mit seinen Jüngern damals gefeiert, auch mit Petrus nochmals darüber gesprochen. Du darfst aus der Vergebung leben. Wenn ich jetzt nochmals zurückschaue, Jesus begegnet uns in der Angst, er bringt Frieden, sodass wieder Freude oder doch eine tiefere Freude vielleicht entstehen kann als äußerlich, aber dann rüstet er mich jetzt aus und sendet mich, dann ist mir noch wichtig, und das macht jedes so, wie Gott es beauftragt und ausgerüstet hat. Gell, da sitzt ja eine Schar von Jüngern. Und wir wissen, das waren nicht einfach 0815 Christen. Die haben alle wie Paulus das gemacht. Nein, der Petrus war ganz anders. Der war der mit dem großen Mund. Der Andreas, von dem hören wir fast nichts mehr, wahrscheinlich ein Unauffälliger. Der Jakobus, der war so ein Eifriger. Der Johannes, der ist so der ganz Liebe. Vom Simon wissen wir, dass er politisch aktiv war. Der Matthäus, der war geschäftig. Also was ich sagen will, die Gruppe, die da vor Jesus sitzt und die er sendet, die ist wie wir. Unterschiedlich. Und du musst nicht dasselbe tun wie dein Sitznachbar oder wie der Pastor in diesem Auftrag, sondern Gott rüstet dich so aus, gibt dir Begabungen, gibt dir eine gewisse Art oder Zeit. Und das ermutigt mich auch. Ich muss nicht etwas leisten, was ich bei anderen sehe, sondern das, was Gott dir sagt, in diesem Gesendetsein. Und die Jünger waren ja auch keine Helden, keine fehlerlosen Menschen, sondern sie haben eben aus der Vergebung gelebt. Und das dürfen auch wir. Aber sie haben gelernt, mit Jesus ihre Angst zu überwinden, aus seiner Vergebung zu leben, seine Kraft und seine Gaben einzusetzen für das Reich Gottes. So, ich möchte sagen, wir nehmen diese Begegnung persönlich von Jesus, weil es auch uns gilt. Er begegnet dir mit seinem Frieden. Er hat Frieden geschaffen am Kreuz für uns. Und das kann mitten in schwierigen Lebenssituationen neu Boden oder eine andere Freude, wie vielleicht nur so eben eine äußerliche, schenken. Das wünsche ich mir für dich. Und dann sendet er dich und mich aus, rüstet uns aus und bevollmächtigt uns. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke, dass du deinen Freunden, mit denen du lange unterwegs warst, an diesem Tag begegnet bist als der Auferstandene und dass du uns auch immer wieder begegnen willst. Danke, dass du uns kennst und weißt, welche Ängste uns beschäftigen, welche Sorgen. Und mitten hinein kommst auch du und sagst, Friede sei mit dir. Hilf mir zu hören und auch zu empfangen, was du schenken möchtest. Und du rüstest uns aus für einen Auftrag, der für uns eigentlich zu groß ist. Aber du bist durch deinen Geist mit uns. Du kommst in diese Woche, du begleitest uns und beschenkst uns, wie wir es brauchen. Gib uns auch Mut und Weisheit, Liebe und Geduld, aber auch Kühnheit und einfach auch, ja, dass wir Menschen helfen dürfen, dich zu finden. Danke, dass du Schuld vergibst, uns zuerst und dann jedem Menschen, der dich sucht und von Herzen umkehrt. Danke, dass du uns segnest und auch diesen Tag heute brauchst, damit wir mit neuer Kraft in eine neue Woche gehen dürfen, mit Hoffnung und Zukunft. Weil du unsere Zukunft bist. Amen.